Vielfalt dank Nutzung. Eine spezielle Serie vom Podcast «Am Wegrand». Mit dem Beat Fischer, dem Thies Wachter und jedes Mal mit einem Gast vor Ort.
Es braucht die Ameise, es braucht den Schmetterling, es braucht den Wiesenknopf und alles ist voneinander wie abhängig. Und das finde ich eine faszinierende Geschichte.
Eine Produktion für die Abteilung Naturförderung vom Kanton Bern.
Ja, Beat, du hast mich hierher geführt. Ins Gürbental, gell?
Ja, richtig. Wir stehen gerade neben der Gürbe. Sie schauen ein bisschen.
Das ist so ein grösserer Bach, he?
Ja, kann man sagen, ja. Und da oben ist noch der Toffenkanal. Also wir sind so ein bisschen zwischen zwei Gewässern. Und neben uns ist dann noch gerade die Bahnlinie. Warte, jetzt kommt gerade der Zug, jetzt warte eine Sekunde.
Also zwischen Gürbe und Bahnlinie, wie man jetzt gerade gehört. BLS, die hier vorbei tuckert.
Genau, es ist hier so ein Streifen zwischen den 25 Meter. Neben uns ist ein sehr schöner Schilfgürtel mit dem Medisäus, mit dem Blutweidrich, der hier gerade noch blüht. Und es wird landwirtschaftlich genutzt, aber sehr extensiv. Und das ist eigentlich die Idee, wieso wir hier sind, weil hier wachsen zum Beispiel spezielle Pflanzenart.
Ja, warum sind wir denn da?
Also, ich muss vielleicht vorher ausholen, wir sind wirklich wegen einer Pflanzenart hier. Und wenn wir zwei jetzt draussen waren in dieser Serie, habe ich ja immer Lebensräume gezeigt. Feuchtgebiet und Trockenstandorte. Und dort hat der Kanton Vertrag getroffen mit den Bewirtschaftenden. Und es gibt eben noch ein drittes Gefäß in landwirtschaftlich genutzten Flächen, dass man einzelne Arten, Pflanzen und Tiere fördern kann. Und da hat man mit den Bewirtschaftenden eigene Verträge.
Also das heisst, wir stehen jetzt nicht da in einer Trockenwiese oder in einer Feuchtwiese, sondern es geht da wirklich um offenbar eine Art, die sich jetzt da wohlfühlt.
Ja, es ist eigentlich ein kleines Feuchtgebiet, aber es wäre viel zu schmal, wenn ich das kartieren müsste. Es käme nicht rein ins Inventar, weil es nur ein paar Meter ist, wo wir hier stehen. Und darum hat man da gezielt einen Artenschutzvertrag gemacht mit dieser Pflanze, die ich jetzt als erstes wieder vorstellen.
Also, stell sie vor.
Da ist sie. Du siehst sie jetzt.
Ah, da?
Ja, da. Sie ist gerade am Aufblühen. Mit dem dunkelroten Blütenstand, der so 1 bis 2 cm länglich ist. Oder auch am Anfang ein bisschen kogalig.
Es erinnert so ein an ein überstängliches Männertreu.
Ja, von der Farbe her kannst du sagen. Sie wird aber bis zu einem Meter hoch. Und die Ökologie ist natürlich ganz anders. Es ist wirklich eine Art, die in Feuchtwiesen, Feuchtgebiet vorkommt. Es handelt sich um den grossen Wiesenknopf, Sanguisorba officinalis. Und es gibt noch den kleinen Wiesenknopf. Und den hast du vielleicht schon gesehen. Den haben wir in der Trockenwiese, habe ich dir den schon gezeigt.
Ja, der ist eben kleiner einfach, oder?
Ja, ist alles einfach kleiner. Wir sehen unten die Blätter, die sind auch so schön gefedert, vielleicht bis etwa 15. Da sind sie ein paar Zentimeter lang. Oberseitig glänzend, unterseitig so ein bisschen glauk, also blaugrün. Und der viel grösser eben als
glauk.
Glauk, das ist eine Farbbezeichnung, die wir viel brauchen in der Botanik, wenn etwas eine Farbe zwischen Blau und Grün ist.
Ah, das ist neu für mich. Da hat es aber viel Glauk. Ja,
der Schilf ist zum Beispiel hier jetzt auch Glauk.
Dein Hemd?
Nein, das ist hellblau.
Ah, Entschuldigung. Also Glauk.
Ist, genau.
Glauke Blätter auf der Unterseite Glauk.
Ja, genau. Und der eben, der Blütenstand schön exponiert. Und das Besondere ist, bei diesem Blütenstand, wenn ich also genauer schaue, der ist sich jetzt gerade am Öffnen, weil da sind etwa 20 bis 40 Blüten, die hier also kopfig zusammengesetzt sind, sehr gedrängt. Und der fängt oben an zu blühen und dann kommt ein Ring nach dem anderen. Und du siehst, dass da eine andere Struktur ist.
Ja, ich nehme an, du hast ja sicher noch die Lupe dabei, wo du ja. Mir das noch zeigen willst.
Ah, ja, vorhin reingeschaut. Also das Spezielle ist wirklich, die Blüte hat eigentlich keine Kronblätter, das sind ja immer die leuchtenden Organe, das sind Kelchblätter, die wir hier sehen. Immer vier zusammen.
Besteht nur aus Kelchblättern, aber die sind dafür so rostrot.
Tragblätter und noch Vorblätter, es ist ein bisschen kompliziert. Aber das, was so schön purpurrot leuchtet, das sind vier Kelchblätter. Und dann sehe ich mit der Lupe auch wunderbar vier Staubblätter. Und die sind so alles voller Puder, also innen ist alles voller Puder und das ist orange. Und es hat viele Insekten, ganz kleine drin, oder vorhin ist ein Fleuk. Dragolaben und es bietet eben Nektar anbieten und ist gut für Schmetterlinge.
Also, das ist eigentlich Brot, würde ich jetzt dieser Farbe sagen.
Rot, sagst du dem?
Nein, Brot.
Rot?
Ja, zwischen braun und rot. Weißt du, das ist auch so eine Farbe, die man so kann.
Okay, kann ich nicht. Wie glaubst du? Für euch Podcaster ist das auch so Usus. Aber...
Broadcast?
Broadcast, ja, okay.
Also, gehen wir wieder zurück zur Botanik. Ja. Warum jetzt da? Weißt du, Artenschutz jetzt für den grossen Wiesenknopf. Um was geht es da?
Sagen, ich ist gar nicht eine seltene Art, wenn ich im Oberland arbeite. Also, die sehe ich fast all Tag. Es geht nicht nur um diese Pflanze, es geht auch um einen Falter.
Ein Falter?
Ja, um den dunklen Moorbläuling. Ich gebe dir ein Bild.
Ja, also im Idealfall sehen wir den da, oder?
Das ist der Falter.
Ah, der ist aber auch so ein bisschen glauch unten.
Das sehe ich jetzt nicht, der ist so ein bisschen hell, aber es ist eigentlich gar nicht so eine... Also viele Bläulinge, manche sind manchmal blau, aber der nicht. Und da sehen wir die Unterseite der Flügel und du siehst da die typischen Augen, so also dunkle Punkte, die wie berandet sind.
Also sag nochmal den Namen, der ist Moorbläuling. Ja, du hast bei den Pflanzen immer den Latinisch, das will ich dir auch wissen von dem.
Also, der dunkle Moorbläuling, er heisst auch dunkle Wiesenknopf, Ameisenbläuling, aber das ist mir ein bisschen zu lang, also dunkle Moorbläuling ist gut. Fengaris, Nausitus.
Aber der mit dem dunklen Wiesenknopf, Ameisenbläuling, dort ist die Verbindung zu den Pflanzen da, oder?
Ja, das ist echt eine Abkürzung, der dunkle Moorbläuling, das ist für mich völlig okay.
Und Ameisen?
Warte, jetzt kommt eben die Geschichte, jetzt müssen wir das anschauen, was da passiert. Vor 5 Jahren hat man den Falter, der selten ist, das erste Mal entdeckt. Und dieser Falter ist auf diese Pflanzen angewiesen. Und zwar nur auf diese Pflanzen. Das heisst, wenn der adult ist, zum Beispiel, der schlüpft so aus Ende Juni, dann sucht er den grossen Wiesenknopf. Und nur diese Pflanzen. Sucht den Blütenstand, er ernährt sich zum Beispiel vom Nektar, er bautzt bei dieser Pflanze, auf dieser Pflanze, er paart sich bei dieser Pflanze und dann vor allem das Weibli legt die Eier im Blütenstand von dieser Pflanze, von diesem grossen Wiesenknopf. Und zwar dort, wo meistens die Blüten noch nicht offen sind, so in Knospen. Und nachher entwickelt sich aus diesen Eiern, so nach 8 Tagen Raupen, und die leben hier innen in diesen Blüten und fressen sich durch.
Machen aber den Wiesenknopf nicht kaputt?
Doch, von innen her mache ich es nicht kaputt. Am Anfang ist echt die Raupe weisslich, die tut sich aber noch ändern von der Farbe her und ist nachher rötlich, wie rötlich, echt genau gleich sieht sie aus wie der Blütenstand. Also so eine typische Mimikrie, wie wir dem sagen, eine Anpassung am Hintergrund.
Mimikrie?
Mimikrie. Und die tut sich dann so 3-mal häuten und nach etwa 2 bis 4 Wochen hat sie genug gefressen und dann lässt sie sich an den Boden fallen. Genau da, wo wir jetzt stehen. Und dann wartet sie. Hier auf dem Boden, zwischen der Vegetation, bis eine bestimmte Ameisenart kommt. Das ist die rote Gartenameise oder auch Knotenameise genannt.
Die braucht sie auch noch?
Die braucht sie unbedingt auch. Und diese Ameise, wenn sie so durchlaufen, sehen, ah, das ist jemand von uns, das schmeckt irgendwie genau gleich. Die nehmen wir mit und die tragen die in den Bau von der Ameise. Und dort ist das nachher kein Fremdkörper, sondern die wird gehütet. Das heisst, zu der wird geschaut.
Ja, die sind noch gastfreundlich, die roten Gartenameisen.
Das ist unglaublich, vor allem wenn man schaut, was der Gast macht. Der frisst und ernährt sich von der Brut. Und die Ameise, die profitieren in dem Sinn, dass die Raupen also eine zuckerhaltiges Sekret ausscheidet und das können sie ein bisschen mehlen und das können sie essen. Die sind nicht darauf angewiesen, es ist mehr ein Genussmittel. Und vor allem die Raupe ist auch etwas grösser mit der Zeit, die wachsen nämlich und die ist den ganzen Winter dort. Und sie ist also dort sehr gut geschützt, also von der Ameise im Bau, sie ist warm, kann sich dort durch die Brut fressen, durchfressen. Ja, gelesen, so 600 Ameisenlarven werden hier euch mal vertilgt. In dieser ganzen Zeit. Die bedient sich und sie schmeckt auch genau gleich wie die Brut von der Ameise, so dass die Ameisen das Gefühl haben, das ist jemand von uns.
So ein Schmarotzer, den wir hier schützen?
Ja, das ist wirklich heiss, oder? Und Und dann im nächsten Jahr, meistens so etwa nach 10 Monaten, kommt wieder eine kritische Phase für einen Falter, weil der will sich ja verpuppen. Das macht er auch, das geht vielleicht so irgendwie 25 Tage.
Im Ameisenbau?
Im Ameisenbau.
Jetzt kommt da so eine rote Locke vorbei zu rauschen. Gut.
Und so eine Metamorphose, eine Umwandlung, heisst natürlich auch, die Tarnung geht weg. Weil wenn er ja dann schlüpft, ist es aus einem schönen Falter, wie wir vorhin gesehen haben, also auf dem Bild, so das Zimmerbraune zum Beispiel. Und das heisst, in dieser Phase geht er weiter rauf beim Bau, dass er nahe ist von der Oberfläche, weil die dann vielfach am Boden, im Boden in den Nesten oder im Morschenholz oder so, die Ameisen.
Dass er dann kann abhauen kann?
Dass er den Subito kann abhauen kann. So bald, dass er sich verpuppt hat und als Adulttier, als erwachsenes Tier erscheint, der hat er keine Tarnung mehr und dann fliegt er auf und dann fliegt er eben davon. So kann man eigentlich sagen. Und dann muss er gehen. Und nachher erlebt er eigentlich nur eine kurze Zeit, vielleicht so 10 Tage. Und in dieser kurzen Zeit muss er eben schon den grossen Wiesenknopf finden. Er muss Gespänli finden, also er muss sich paaren, wieder Eier legen und der Zyklus ist abgeschlossen.
Das ist ja wahnsinnig. Und der ist eben nicht so häufig?
Nein, der ist wirklich selten. Und darum macht man eigentlich die Artenschutzverträge. Weil der Falter selber ist eigentlich geschützt, aber den kann man ja nicht einfach schützen. Das heisst, man muss die ganze Ökologie anschauen. Und der wichtigste Partner sind eigentlich die Pflanzen. Die kann man schützen. Da kann man schauen, dass die wächst.
Also jetzt sollten wir eigentlich da, ja, den Moor, wie heisst er nochmal? Dunkle Moorbläuling. Den dunkle Moorbläuling sollten wir jetzt da doch eigentlich sehen. Oder ist das schon vorbei? Hat jetzt da schon, sind jetzt da schon Eier gelegt?
Nein, der fängt jetzt erst an von Blühen da. Es ist Mitte Juli. Das fängt jetzt erst an. Und das heisst, es ist wichtig, dass die Pflanze einzig da ist und blüht. Weil eigentlich, wenn ich das eben sonst kartieren würde, wäre das ja fast ein kleines Feuchtgebiet. Und dort, bei dieser Art von Feuchtgebiet, ist ein Schnittzeitpunkt erlaubt vom 15. Juli. Das heisst, normalerweise würde jetzt hier der Meier kommen. Und das würde ja heissen, dass die Pflanze, die so zentral ist für den Falter, weg ist. Das heisst, bei Artenschutzverträgen hat man die Möglichkeit, andere Lösungen zu suchen, die allen Organismen zugutekommen. Das heisst, hier hat man zum Beispiel einen frühen Schnittzeitpunkt.
Ja, das können wir vielleicht nachher mit der Bäuerin diskutieren, oder?
Ich wollte nur sagen, das ist einfach... Das ist der Vorteil. Da kann man flexibel auf die Art eingehen, was gibt es für Bedürfnisse. Wir fragen sie, wie sie es hier hat.
Was? Er war da gewesen. Der Moorbläuling.
Ja. Ich will hier aufpassen, ich kann das Foto machen. Hoffentlich ist er drauf. Er ist gerade weggeflogen. Ja, da, schau. Er ist da.
Nein, jetzt hast du ein Foto, super Foto. Genau auf unserer Pflanze.
So, so crazy. Wow, jetzt werden wir reden, kommt er sicher. Oh, ja, Larissa kommt, super. Nein, das ist jetzt aber heiss, es hat alles geklappt. Das ist der schön. Er ist da.
Jetzt bin ich nicht da gewesen, aber ich habe ihn gesehen, davon fliegen.
Hallo, Larissa. Ciao.
Tschüss.
Hoi, ich bin Thies.
Jetzt haben wir ihn gerade gesehen.
Ich konnte sogar ein Foto machen. Unglaublich.
Also,
perfektes Foto.
Ja.
Ich habe schon 50 Fotos gemacht jetzt heute am Morgen von den Blüten.
Ohne.
Das ist ein bisschen langweilig, muss ich schon sagen. Also, jetzt, das ist also toll.
Ich bin Tanner Larissa. Wir sind jetzt gerade auf einer Fläche von uns, wo wir einen Artenschutzvertrag getroffen haben. Wir sind zwischen Toffen und Belp, im Moment auf Belperboden gerade. Genau.
Du hast ja einen speziellen Artenschutzvertrag. Was bedingt das eigentlich?
Ja, jetzt gerade hier in diesem Bereich ist wichtig, wo er schon vorhanden ist, dass wir wirklich das Ufergehölz immer wieder zurückdrängen. Das heisst, wir sind verpflichtet, das auch immer wieder ein bisschen zurückzuschneiden. Einfach so, dass der Schnitt, der erste Schnitt, den wir hier machen, möglichst nahe am Ufer gemacht wird und das immer wieder ein bisschen zurückgedrängt wird. Sonst verbuscht es hier und dann hat er keine Chance mehr.
Genau. Wie ist das eigentlich? Wie hast du es erlebt, wie das entstanden ist? Also ist das in deiner Zeit gewesen, wo das gekommen ist?
Das hat schon mein Vater angefangen gehabt. Genau, das ist eigentlich jetzt einfach noch gewachsen. Also der Teil hier, der hat schon, wo mein Vater den Hof bewirtschaftet hat, schon den Vertrag drauf gehabt. Genau, den konnte ich so übernehmen und der ist dann noch verlängert worden. Eben bis Stoffen rauf und jetzt noch die zusätzliche Fläche als Nebenprojekt von dem Seitenbach, wo offen geleitet wurde. Vor dem 5. Juni müssen wir geschnitten haben und nachher ab dem 5. September der zweite Schnitt. Ja.
Genau. Das heisst, der Wiesenknopf braucht in dem Fall Zeit zwischen 5. Juni bis 5. September. Also wenn du vor dem 5. Juni schneidest, tust du den auch nicht quasi wegschneiden.
Ja, das ist ja noch zu klein, das ist kein Problem. Und nachher kann er davon wachsen, blühen, dann kommt der Falter und dann kann sich die Raupen entwickeln.
Eben, darum darf man in dieser Zeit nicht schneiden, weil sonst würde man den Wiesenknopf, also quasi die Grundlage von diesem Moorbläuling, würde man dann abschneiden.
Ja. Genau, ja. Und nachher haben wir Dürrfutterpflicht hier drauf. Also wir müssen Dürrfutter produzieren auf dieser Fläche.
Das heisst?
Das heisst, wir müssen sie heuen oder emden. Und wir dürfen keine Herbstweide machen zum Beispiel. Das ist eine Auflage. Und beim ersten Schnitt müssen wir 15-20% lassen auf dieser Fläche. Und beim zweiten Schnitt ist es dann noch 10%.
Der Rückzugstreifen.
Genau.
Was hast du für eine Beziehung zu dem Wiesenknopf und zum Moorbläuling?
Ja, ich bin allgemein sehr interessiert an den Wildtieren. Also der Schutz jetzt auch von Wildbienen oder eben bedrohten Arten interessiert mich sehr. Als ehemalige Floristin zu Floralen sowieso auch. Das war für mich eine Pflanze, die in Sträusschen kommen und nicht unbedingt mein... Jetzt, oder ich habe es auch nicht gekannt, die ganze Geschichte, den ganzen Zusammenhang. Mich beeindruckt das Zusammenspiel vom Moorbläuling mit der Ameise sehr, dass das ein Zyklus ist, wo, das finde ich bewundernswert. Dass das braucht die Ameise, es braucht der Schmetterling, es braucht den Wiesenknopf und alles ist voneinander wie abhängig. Und das finde ich eine faszinierende Geschichte. Ich habe es nicht gekannt und mir hat das so viel gepackt. Es ist für mich unterstützenswert, ja.
Den Moorbläuling, den siehst du regelmässig?
Ja, wir sind nicht gerade alltag auf dieser Fläche. Wir sind, wenn dann, auf dieser Fläche hier für jetzt zum Beispiel Unkrautbekämpfung machen. Und dann musst du schon Glück haben. Es ist halt noch ein kleiner Bestand jetzt hier. Ich hoffe, der breitet sich dann noch ein bisschen aus.
Gibt es eigentlich noch irgendeinen Trick, dass man den Wiesenknopf einfach vermehren kann? Noch aktiv?
Hier hat der Christoph vorher ganz gezielt ausgesagt. Er ist mit Wiesenknopfsamen durch die ganze Strecke durch und hat immer mal wieder, als er befunden hat, hier ist ein guter Platz, da tue ich aussehen. Und das ist er ganz gezielt auch immer wieder im Kontrollieren gewesen, genau.
Wer ist der Christoph vorher?
Er ist spezialisiert auf diesen Wiesenknopf. Er hat dort sehr viel Herzblut und unterstützt uns und gibt uns immer wieder Ratschläge, wie wir das hier gut umsetzen können, was wir jetzt gerade machen sollte, wo das Sinn macht für das Mähen, wo das man den Rückzugsstreifen sein soll. Er ist unsere Ansprechperson dort.
Also ich habe gestern mit ihm telefoniert. Er ist wirklich ein super Spezialist Schmetterling und er betreut genau solche Projekte vom Aargau bis ins Berner Oberland und ins Seeland. Also das heisst, die Abteilung Naturförderung tut ihn als externen Spezialist engagieren und dann schaut er tatsächlich immer wieder, wie geht es diesen Populationen, diesen Falter. Und er fördert die.
Und wenn jetzt so Leute da sind und dich beraten und Anf auch Auflagen hat und so, ist das etwas, was für dich manchmal nicht ein bisschen lästig ist, wenn da so viel reinredet?
Nein, im Gegenteil. Also jetzt beim ANF und auch beim Christoph habe ich wirklich das Gefühl, es ist unterstützend. Ich sehe es eher als Ansprechpartner. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es lästig ist oder dass die Zusammenarbeit schwierig ist, im Gegenteil. Also ich rufe lieber einmal mehr an, erkundige mich dort. Und dann bin ich noch immer auf offene Ohren gestossen.
Jetzt hast du das alles sehr positiv beschrieben. Gibt es trotzdem etwas, was du anders würdest wünschen? Also, wir haben jetzt auch nicht über die finanzielle Abgeltung geredet und so. Ich weiß nicht, ob es dort noch... Gut, man will immer mehr, das ist klar. Aber ob es dort noch etwas gibt, wo, oder sonst von den Abläufen her, wo du findest, das könnte man eigentlich verbessern, jetzt aus deiner Perspektive?
Ja, für einen Artenschutzvertrag gibt es die 5 Franken. Und ja...
5 Franken für?
Pro Aare. Genau, und das ist sicher nicht viel zu viel. Weil es, ja, es schränkt einem ein, oder? Du bist wetterabhängig für die ganze Ernte. Und wenn du dann auch noch auf das Datum so genau musst schauen musst, dann gibt es noch ein engeres Zeitfenster. Das hat Jahre, wo es so viel hat, nicht einen Schlag gegeben. Das macht es zum Teil fast unmöglich. Dann hast du das Dürrfutter halt im Regen draussen. Also, weil es einfach nicht anders machbar ist, manchmal. Und das musst du schlucken und wenn du das nicht bereit bist, dann macht es wie wenig Sinn.
Jetzt bin ich gerade so am Hinterkopf da am Rechnen. Also 5 Franken pro Aare, was hast du gesagt? 1 Hektar ist die ganze Fläche, oder wie?
Die hier Fläche ist etwas über 1 Hektar, die andere ist ziemlich genau 1 Hektar, es sind etwa 2 Hektar im Gesamten.
Für das Ganze 1'000 Franken pro Jahr?
Ja, das ist
jährlich. Ja.
Das ist alles?
Ja.
Ja, das ist nicht so viel. Also,
was dazu kommt, ist eben, wenn es BFF2-Qualität hat, also wenn eine grosse Vielfalt an Pflanzen, an Zeigerpflanzen vorhanden ist, dann kommt der Beitrag wieder noch dazu. Aber jetzt hier zum Beispiel ist es nicht, wo wir jetzt gerade stehen, ist es nicht BFF2-tauglich, sage ich jetzt mal, oder erfüllt es die Kriterien nicht.
Also das Geld kann nicht und ist sicher nicht die einzige Motivation, dass ihr da dabei seid?
Nein, sicher nicht. Aber also ich sehe so klein als Imagepflege. Also es kann nicht sein, dass die Bauern immer oder die Bäuerinnen immer wieder im schlechten Licht stehen mit den vielen Arten, die es halt durch die Landwirtschaft verdrängt, die es schwer haben in der Schweiz. Wir haben kaum mehr irgendwo grosse Bäume, Einzelbäume. Wir haben wenig Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere. Und dann ist das einfach ein Beitrag dazu, auch für die Öffentlichkeit. Also ich finde das ein wichtiger Faktor. Und man braucht Herzblut, sonst machst du das, glaube ich, schon nicht.